Wir fangen heute eine neue Predigtreihe an, aufatmen. Und wir haben letzten Sonntag so Flyer auf die Stühle ausgelegt. Ihr findet die beim Ausgang. Die Idee von diesen Flyer ist, dass ihr ein bisschen seht, was das Thema ist. Und ihr könnt da schön abhökeln, welche Gottesdienste ihr besucht habt. Die Idee ist, nehmt euch das in eure Bibel, hängt es bei euch im Kühlschrank auf, dass ihr immer ein bisschen gedanklich mit dabei seid. Wir werden Gottesdienste in dieser Predigt drehen, mit ganz interessanten, spannenden Themen. Die Idee ist, dass das in den Kleingruppen vertieft wird. Und wenn du nicht in einer Kleingruppe bist, in einem Hauskreis, dann möchte ich dich einladen. Such dir doch einen Hauskreis. Oder fang mit jemandem so eine Zweierschaft an. Weil wir bieten einen Kurs an von Gust Ledergerber. Er war ehemaliger Pfarrer in der Stadtmission in St. Gallen. Und mit dem könnt ihr das ganze Thema noch vertiefen. Das Ganze läuft so ab. Du liest etwas im Vorfeld von der Predigt, ein paar Blätter, füllst die aus, dann kommt die Predigt und im Hauskreis, in der Kleingruppe, wird das Ganze vertieft. Also ein ganz spannender Prozess. Ich bin überzeugt, der Kurs wird bei dir persönlich ganz vieles auslösen. Also ich lade dich ein, besuche eine Kleingruppe, weil ich bin überzeugt, für geistliches Wachsen brauchst du vier Sachen. Du brauchst das Wort Gottes, der Heilige Geist, dass du das umsetzt, was der Heilige Geist und das Wort Gottes dir zeigt. Und du brauchst Menschen, wo du mit ihnen unterwegs bist. Und dich mal hinterfragen, mal herausfordern. Also die vier Sachen, ich sage es einmal: Wort Gottes, Heilige Geist, das Ausleben von dem, was der Heilige Geist und das Wort Gottes zeigt. Und das vierte, Menschen, wo mit dir durch den Prozess durchgehen. Und dann, dass uns Puste und Kraft nicht ausgeht, haben wir jeden zweiten Dienstag zu oben den Gebetsabend. Dort wollen wir Kraft empfangen von Jesus, um das auszuleben, was er uns zeigt, im Wort Gottes, im Gespräch, in den Hauskreis. Also das ist die ganze Idee hinter dem Prozess. Steigen wir in die erste Predigt. Ich möchte so anfangen. Was siehst du, wenn du am Morgen in den Spiegel schaust? Was siehst du am Morgen, wenn du in den Spiegel? Bernd, was meinst du? Frag einfach nicht. Ja, was siehst du? Ich meine jetzt nicht dein Aussehen, sondern was siehst du ein bisschen tiefer in dir? Siehst du Schwachheit, Minderwertigkeit, Ohnmacht? Oder siehst du Kraft, einen Held, vielleicht sogar ein Kind Gottes? Ja, vielleicht völlig zerzaust. Das Problem hast du nicht, Bernd, gell? Das ist das Gute von einer kurzen Frisur. Was siehst du? Das, was du siehst, spricht, redet von deiner Identität. Ich möchte euch einen kurzen Moment Zeit geben. Überlegt einmal, was seht ihr am Morgen, wenn ihr aufsteht, wenn ihr in den Spiegel schaut. Ich bin überzeugt, ihr seht alle irgendetwas. Ich habe gesagt, das redet von eurer Identität. Die Frage ist nun, entspricht die Identität der Wort? Stimmt das, was du siehst? Weil die Frage stellt sich, wer oder was gibt dir die Identität? Ist es dein Äußere? Das verändert sich aber im Laufe der Jahre. Ich war auch mal hübsch. Ist es deine Leistung? Auch die nimmt ab. Ist es das, was andere über dich sagen? Was gibt dir deine Identität? Ich bin überzeugt, dass Gott uns unsere wahre Identität gibt. Der Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, klug ist, wer die Wirklichkeit sieht, wie sie ist. Wer auf den Grund der Dinge sieht, klug ist allein, wer die Wirklichkeit in Gott sieht. Ich sage das nochmal, ganz ein wichtiger Satz. Klug ist, wer die Wirklichkeit sieht, wie sie ist. Wer auf den Grund der Dinge sieht, klug ist allein, wer die Wirklichkeit in Gott sieht. Sehst du dich, wie Gott dich sieht? Aufatmen. Ich hoffe, wir können aufatmen. Ja, ich habe gedacht, das fehlt noch. Danke, Bernd. Aber ich habe mir nicht getraut, etwas zu sagen, weil ich nicht gewusst habe, ob ich jemanden irgendwie in Verlegenheit bringe. Richtig im Moment aufatmen. Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, aber ich glaube, wir sollten genau einen Wald sehen. Im Wald hat es eine schön frische Luft. Oder da kann man aufatmen. Ah, ist das herrlich. Und dann kannst du aufs Bänkchen sitzen im Wald. Ah, und einfach das geniessen. Gehen wieder mal in den Wald heute am Nachmittag. Gehen aufatmen. Wenn vielleicht noch gerade her sitzen. Das richtig geniessen. Aufatmen. Und das wollen wir auch heute Morgen. Die Predigtreihe hat folgendes Ziel. Aufatmen, befreit werden aus den Schatten der Vergangenheit, so heißt der Kurs von Gust Ledergerber, damit wir frei für Gott leben können. Das ist das Ziel von dieser Predigtreihe. Die nächsten Predigten gehen immer um das. Wir wollen aufatmen, um frei zu werden aus den Schatten der Vergangenheit, damit wir für Gott frei leben können. Ich bin überzeugt, es gibt so viele Menschen, wo in ihrer Vergangenheit und was sie erlebt haben an Negativem und Schwierigem einfach blockiert sind. Sie kommen nicht weiter im Glauben. Sie bleiben einfach stehen, sie hängen in der Vergangenheit fest und irgendein Erlebnis aus der Vergangenheit unterdrückt sie quasi. Lass sie nicht frei sein, lass sie nicht aufatmen. Lass sie nicht das leben und das ist das Ziel, was Gott für uns gedacht hat. Das bestmögliche Leben auf dieser Erde, das Gott für uns vorgesehen hat. Und das hat inhaltlich mit dem Thema Seelsorge zu tun. Ein anderes Wort für Seelsorge. Ich habe gehört, Seelsorge gefällt gewissen nicht so. Das klingt so nach krank sein. Wir können auch von Coaching reden. Ich finde aber Seelsorge gar nicht so ein schlechtes Wort, weil es geht eigentlich einfach darum, über meine Seele nachzudenken, für meine Seelsorge zu tragen. Und das hat nichts mit kranken Leuten zu tun, die in die Seelsorge gehen. Also, Seelsorge ist nichts Schlechtes. Das Ganze hat mit Jüngerschaft zu tun. Seelsorge und Nachfolge ist etwas für jeden Mensch, der Jesus nachfolgt. Oder Coaching, nennt es, wie ihr es wollt. Ich habe bewusst auf euch einen Stuhl, so jeder zweite, so ein Seelsorgekonzept ausgelegt, das ich einmal geschrieben habe für die Hauskreisleiter. Und ich habe gefunden, ich möchte das einfach allen zugänglich machen. Nehmt doch das mit, leset einmal darüber. Wie könnt ihr für eure Seele Sorge tragen? Also ich bin so egoistisch, dass ich für meine Seele möchte Sorge tragen. Ich glaube, das ist etwas Gutes. Wir sollen für unsere Seele sorgen. Leset das einmal, schaut das einmal an. Entweder sitzt es drauf oder hast es schon in der Hand. Ich möchte nur noch auf einige Sachen eingehen. Viele, die heute Morgen da sind, haben eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und ein Mensch, der Jesus als Erlöser annimmt, der kriegt eine ganz neue Identität. Er kriegt ein ganz neues Fundament, wo er drauf steht. Und ich möchte euch so sieben Sachen kurz aufzeigen, was das neue Fundament, die neue Identität beinhaltet. Und ich bitte euch, lasst das auf der Zunge zergehen. Also das müsst ihr reinsaugen. Das ist genial, vielleicht musst du auch mitschreiben. Ich denke, das musst du jeden Morgen zuerst durchlesen, die sieben Punkte. Du gehst ganz anders in den Tag rein, ich sage das. Ich möchte ganz einfach anfangen. Erster Gedanke. Du erfährst Vergebung von aller Schuld, wenn Jesus dein Herr und Erlöser wird. Das klingt so banal, aber das ist absolut genial. Ich habe Menschen erlebt, die sind aufgrund von der Erlösung von der Schuld psychisch und physisch einfach gesund geworden. Nur weil sie Vergebung von ihrer Schuld erfahren haben. Keine schlechten Gefühle mehr über ihr eigenes Leben und Versagen. Vergebung von der Schuld. Alles ausgelöscht. Jedes Zeichen, das ich gemacht habe. Alles weg. Das kann dein Leben total verändern. Physisch, psychisch. Das ist gewaltig. Keine Schuld mehr. Ich habe keine schlechten Gefühle mehr über mein Leben. Weil Jesus hat alles vergeben. Sogar da ein Zeichen, das ich noch mache in der Zukunft. Jesus ist für alles gestorben. Hammermäßig. Das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Zweitens, du wirst von Gott angenommen. Angenommen sein ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Du erfährst in Gott ein tiefes Angenommen sein, eine tiefe Geborgenheit, einen tiefen Lebenssinn. Wo Gott mich angenommen hat mit 16, hat er mein Leben auf den Kopf gestellt. Einfach nur durch das, dass ich einmal angenommen war. Von jemandem ganz und total. Und nicht immer mich beweisen müssen, aus meinen Komplexen raus. Bei Gott musst du keine Komplexe mehr haben. Er nimmt dich ganz an. Mit Haut und Haaren, mit allem, was zu dir gehört. Und wenn du dich selber kannst annehmen, das hat wieder ganz grosse Auswirkungen auf dein Leben. Und auf das Leben von anderen. Du wirst plötzlich fähig, auch andere anzunehmen. Etwas Drittes. Gewaltig. Du wirst ein Kind von Gott. Ich weiss nicht, das tönt so einfach, aber das ist absolut der Hammer. Und wenn du am Morgen in den Spiegel schaust, dann solltest du gerade denken, wow! Was für ein zersaustes Kind von Gott. Und dann kannst du an deinen Haaren rumwuscheln. Aber der erste Gedanke sollte sein, wow, da schaut mich ein Kind von Gott an. Bist du dir das bewusst? Hey, such das rein. Das muss deine Seele doch dringen. Du bist nicht ein Loser und ein Versager und ich weiss, am Tag wird vieles schieflaufen, ist in meinem Tag auch so. Und dann musst du am Anfang reingesogen haben, ich bin ein Kind von Gott. Egal, wenn ich heute versage. Egal wie schwach ich bin, egal wie krank ich bin das Kind von Gott, das ist meine Identität. Nächste Dings. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in dir, wenn du ein Kind von Gott wirst. Damit hast du ganz neue Grundvoraussetzungen in deinem Leben. Oder sonst kämpfst du immer allein. Und jetzt ist der Heilige Geist, der für dich kämpft. Der Heilige Geist führt dich, deckt Sünde auf, weist dich aber auf Jesus her. Hilft dir, das Wort Gottes zu verstehen. Er möchte dich mit seiner Kraft, und die Kraft hat Jesus vom Tod auferweckt, das ist nicht schlecht, oder? Verändert zum Guten, dass du Gottes gute Werk tust. Das bist nicht du, das ist der Heilige Geist. Was für ein Fundament. So wie dir vergeben wurde, bekommst du Kraft, anderen, die an dir schuldig geworden sind, zu vergeben. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um frei zu werden von diesen Schatten der Vergangenheit. Es kommen manchmal Menschen zu mir und sagen, ich kann das nicht vergeben. Und je nach Situation bin ich sehr vorsichtig, aber eigentlich müsste ich jedes Mal sagen, Entschuldigung. Also nein, ich müsste nicht mal Entschuldigung sagen. Ich müsste einfach sagen, das stimmt nicht. Als Kind Gottes kannst du vergeben, wie dir vergeben worden ist. Du kannst das. Für das hast du eine ganz neue Identität gekriegt, eine ganz neue Kraft. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und dann noch etwas Schönes. Manchmal ist es auch weniger schön. Du wirst in ein Beziehungsnetz von Christen gestellt namens Gemeinde. Und da finden wir ideale Voraussetzungen, um Jesus nachzufolgen. In in der Gemeinde hat es immer so schwierige Leute, also für jeden sind das andere, oder? Aber es hat immer so schwierige Leute, die mir auf die Füße stehen. Und wisst ihr, das ist genau der Punkt, dass wir wachsen können. Oder wenn wir alle ein Herz und eine Seele wären und alle so lieb miteinander und keiner würde anecken, wir würden geistlich nicht wachsen. Also wisst ihr, versteht mich richtig, ich liebe die Herausforderungen nicht. Aber ich wachse genau dort, wo mir jemand auf die Füße steht. Und wenn ich davon laufe, wenn mir irgendeiner auf die Füße gestanden ist, dann wachse ich garantiert nicht. Und darum laufen nie wegen einem Konflikt aus der Gemeinde oder aus einer Beziehung aus oder irgend so etwas. Das Dümmste, was ihr machen könnt, Gott hat euch den Konflikt zugelassen, damit ihr geistlich wachsen könnt. Wir bereiten uns gerade ein bisschen vor für das E-Seminar, etwas, was ich letztes Jahr gelesen habe. Ich muss mich auch immer weiterbilden. Er hat gesagt, dein Ehepartner ist dir gegeben worden, dass deine hässlichste Art zum Vorschein kommt. Der Ehepartner fräst es mit durch dein Herz durch mit einem 20-Tönner. Und all dein Hässliche kommt zum Vorschein. Und wisst ihr, warum Gott dir den Ehepartner geschenkt hat? Dass du geistlich wachsen kannst. Und etwas 70. Halleluja! Gelobt sei Gott! Mit diesen Voraussetzungen können wir doch aufatmen. Zieht euch die Punkte einmal rein. Schreibt es auf. Das ist mein Fundament. Das ist unser Fundament. Ich finde es absolut der Hammer. Ganz neue Voraussetzungen. Damit wir aufatmen und befreit leben können, müssen wir uns diese Tatsachen immer wieder in Erinnerung rufen. Am besten jeden Morgen. Oder auf was stand ich heute durch den Tag wieder, wenn es schief läuft oder schwierig wird? Zack. Ich möchte heute auf den 1. Petrusbrief, Kapitel 2, also das ist nur die Einleitung jetzt. 1. Petrus 2, Vers 1 bis 12 eingehen. Und ich habe das genannt, der Priester in dir. Also du kannst natürlich auch die Priesterin in dir, also die Frauen sind immer mit eingeschlossen, das ist klar. In 1. Petrus 2, Vers 9, wir gehen dann alle Vers durch, aber ich möchte mit dem einsteigen. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Denn das Seite mal fokussieren. Die Bibel legt starken Wert darauf, dass wir aufgrund von unserer Identität handeln, weil ihr seid königliche Priester und nicht ihr werdet. Ihr seid. Handeln aufgrund von unserer Identität und nicht, weil wir handeln, sind wir irgendwie königliche Priester. Das ist ganz wichtig, die Unterscheidung. Ihr seid. Wir stürzen uns oft so im Bemühen, um unsere Alltagsprobleme zu lösen, auf die praktischen Anweisungen in der Bibel und haben das Gefühl, da steht das, das muss ich machen und dann bin ich quasi gut. Wisst ihr, wie man das nennt? Gesetzlichkeit. Ich nehme das Gesetz, ich denke, das tut mir gut und dann soll es mir helfen. Das ist Gesetzlichkeit. Das bringt unheimlich viel Druck mit sich, weil du wirst es nicht schaffen. Du wirst immer wieder versagen. Und irgendwann fühlst du dich als Verlierer. Aber die geistliche Erkenntnis, dass du ein Kind Gottes bist, ein Priester bist, das steht immer vorne dran. Und weil du das bist, deshalb will ich nach Gottes Weisung leben. Weil ich absolut überzeugt bin, dass Gott ist gut und das tut mir alles gut, was in seinem Wort steht. Also im Verhaltensmuster, das verändert ist, geht immer der Glaube voran. Die Hoffnung in Jesus. Und natürlich gibt es dann noch den Teufel und unsere fleischliche Natur, die uns immer wieder abhalten will von dem, vom Richtigen tun. Aber in der Bibel heißt es, Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Der hat den Sieg errungen, wir müssen uns nur noch auf seinen Sieg berufen. Ihr seid jedoch das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Und wir können jetzt über die ganzen Begriffe nachdenken, ich möchte heute nur den Priester aufgreifen. Und um die Priesterschaft ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich einen Blick machen auf Jesus als Hohepriester, als Priester aller Priester. Damit wir die Priesterschaft ein bisschen besser verstehen. Also Jesus ist der absolut Hohepriester, der absolute Hohepriester, und er hat am Kreuz zahlt für unsere Schuld als Hohepriester. Das war nämlich die Aufgabe von einem Priester. Er musste durch das Opfer für die Schuld der Menschen zahlen, die zu ihm gekommen sind. Und Jesus hat mit seinem eigenen Leib die Schuld für alle Menschen getragen. Und darum können wir Hohepriester sein. Ich möchte ein paar Texte aus dem Hebräerbrief vorlesen, wo uns der Hohepriester vorgestellt wird, Jesus. Hebräer 9, Vers 11 bis 12. Da heißt es: Jetzt aber ist die Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommenes Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehörte. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Ich habe das schon gesagt, Priester haben früher müssen Tiere opfern zur Vergebung von der Schuld der Menschen. Und von Jesus heisst, er ist einmal ins Heiligtum hinein, hat sich geopfert, für immer und ewig. Also Jesus hat zahlt, für immer und ewig, das reicht. Da müssen wir nichts mehr hinzutun. Und für das, was du noch falsch machen wirst in der Zukunft, Jesus hat zahlt. Das ist gewaltig. Es ist zahlt. Hebräer 2, 17 bis 18. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Das ist wieder die Rede von Jesus. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für uns eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Also da steht, Jesus hat gelitten, wie wir leiden, um uns zu verstehen. Darum ist er Mensch geworden. Er kennt uns, er kennt jede Situation von uns. Und wir müssen in unseren Versuchungen nicht selber kämpfen, sondern Jesus steht uns zur Seite. Und im nächsten Vers heißt es etwas ganz Interessantes, Kapitel 3, Vers 1. Und jetzt wird uns gezeigt, wie wir Versuchungen können überwinden können. Da heißt, richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe in der himmlischen Welt berufen seid. Seht auf ihn, den wahren Apostel und hoher Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Also die Bibel sagt, du überwindest Versuchungen, indem dass du deine Blickrichtung wechselst, nämlich weg von der Versuchung hin zu Jesus. Ich möchte euch das ganz plastisch vor Augen führen. Ich habe Cremeschnitte sehr gern. Und wenn jetzt eine schöne Cremeschnitte auf dem Tisch steht, also so gross. Und ich immer denke, oh, ich sollte die Cremeschnitte nicht essen, weil das setzt sich da wieder an. Oh, die Cremeschnitte, die sollte ich wirklich nicht essen. Also, das ist wirklich nicht gut. Das setzt mir da wieder an. Ich darf die Cremeschnitte nicht. Oh, ich esse die Cremeschnitte. Versteht ihr, wenn ihr Versuchung bekämpft, indem ihr euch auf das konzentriert und fokussiert, was euch versucht, dann werdet ihr garantiert verlieren. Wenn ihr immer denkt, ich darf das nicht, ich sollte das nicht, ich mache es nicht, nein, ich mache es halt trotzdem. Du musst den Blick wegwenden von dieser Cremeschnitte. Auf meine Frau jetzt gerade. Nein, auf Jesus wollte ich sagen. Und die Dinge halt auf die Seite schieben. Sie hat nicht mehr die Dominanz in eurem Leben, die Cremeschnitte. Vielleicht kommt es schon noch in den Sinn. Oh, da liegt eigentlich noch eine feine Cremeschnitte. Nein, Jesus, Ich möchte mich auf dich konzentrieren. So überwinden wir Versuchungen. Ich sage nicht, dass ich die Cremeschnitte nie mehr esse. Ich erliege vielleicht der Versuchung wieder mal. Und ich darf ja auch mal eine Cremeschnitte essen, das ist nicht das Thema. Aber er liegt vielleicht auch wieder mal in einer Versuchung. Aber viel, viel weniger. Und wenn du die Versuchung willst bekämpfen, indem du dich auf die Versuchung konzentrierst, hast du gerade verloren. Das ist keine Chance. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohenpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem Unterschied, dass er ohne Schuld blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron Gottes, unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus sagt, schaut auf mich und ihr könnt vor den Thron Gottes treten durch mich, damit rechtzeitig Gottes Erbarmen findet, Gnade erfahrt und hilft zur rechten Zeit. Das ist doch gewaltig. Das ist das, was Gott uns geben möchte. Die Frage ist, gehen wir zu Jesus in unserer Schwachheit? Also Jesus hat für uns den Weg geöffnet, dass wir vor den Thron Gottes stehen dürfen. Und das machen wir übrigens im Lobpreis auch. Oder im Lobpreis stehen wir oder sitzen vor dem Thron Gottes und singen Gott die Lieder. Das ist Lobpreis. Nicht anders. Und es geht nicht um mich, ob es mir gerade gut oder schlecht geht, sondern es geht einfach um den guten Gott, den Hohepriester, der alles gezahlt hat, der alles gemacht hat. Um den geht es. Das ist Lobpreis. Und das führt uns jetzt zu unserer Rolle als Hohepriester. Wie leben wir jetzt als Hohepriester? Was machen wir? Und da fangen wir beim Hebräer 2,1 an. Wir gehen jetzt die Verse durch. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Will wir das neue Fundament haben, können wir all das ablegen. Und stell dir mal vor, du kannst deine Bosheit, deine Neid, deine Verleumdung, die manchmal ausspricht und was auch immer, ablegen. Wäre das nicht schön? Nicht mehr neidisch sein auf den Nachbarn, dass der das grünere Gras hat. Das ist doch super, oder? Also ich verstehe schon, was ich meine, ist ein Bild. Und wisst ihr was? Wir können das. Sonst würde uns Gott doch nicht auffordern. Wenn wir auf einem ganz neuen Fundament stehen und Jesus hilft dir das Leben lang dabei, wenn du wieder in die alten Muster zurückgehst. Und um das ablegen, gibt Gott ein paar ganz gute Werkzeuge. Und die möchte ich euch noch vorstellen. Die stehen alle in dem Text, den wir jetzt zusammen anschauen. Das erste Werkzeug, das hier genannt wird, ist die Bibel, Gottes Wort. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Das Wort Gottes hilft uns, die Worte zu erkennen, über uns selber, über das, was wirklich wichtig ist. Das Gras vom Nachbarn ist nicht so wichtig. Gott hat mir anderes Gras geschenkt. Ein Wildwuchs. Schön, freue mich darüber. Das Wort über Gott, die Bibel als erstes Werkzeug. Denn lädt er uns ein, zu ihm zu kommen, bei Jesus, der unschätzbar wertvoll ist. Dort finden wir Hilfe. 1. Petrus 2,4, kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklären, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Der Stein, der dort redet, das ist Jesus, das ist der Hohepriester. Jesus ist unschätzbar wert. und wir sollen zu ihm kommen. Das ist alles, was wir machen müssen. Etwas Drittes wird im Text gesagt, Vers 5. Er fügt dich in die Gemeinde ein und erfüllt dich mit dem Heiligen Geist, damit du dich Gott ganz anvertrauen kannst. Es heißt im Text, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Heiligen Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Unheimlicher Satz, he? Du bist ein lebendiger Stein, wo Gott in seine Gemeinde einbauen will. Lass du dich einbauen als lebendiger Stein? Einfach mit dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. So nimmt er dich und baut dich ein in den lebendigen Bau. Etwas Nächstes, was Gott macht, ist, er bewahrt dich vor der Hölle, wenn du ihm vertraust. Vers 6 bis 8, Gott sagt dir in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Das ist wieder Jesus. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Also fest, wie der Hohepriester redet, so fest werden die Menschen, ich sage mal, zerschellen, die an ihm Anstoß nehmen und die ihm nicht vertrauen. Er ist der entscheidende Faktor. Nicht, was du letztendlich gelebt hast. Wie du lebst, ist eine Auswirkung von dem, was du in Jesus erkannt hast. Und es wird immer stümperhaft bleiben. Aber dieses Vertrauen an Jesus, auf Jesus, das wird entscheidend sein. Und jetzt kommen wir nochmal zum Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Er macht dich zum königlichen Priester. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, jetzt kommt noch ein Auftrag, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Also als königliche Priester ist es unser Auftrag, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ich freue mich, dass ich im Licht leben darf. Das ist etwas Wunderbares. Ich habe schon in der Dunkelheit gelebt. Und das war nicht so toll. Ich freue mich, dass ich im Licht leben darf. Wie kann ich den Auftrag geworden, Gottes wunderbare Taten verkünden? Ich möchte es ganz einfach machen mit 4 Schritten. Erstens, mach Fürbitte für Menschen, die dir nahe stehen und die Jesus noch nicht kennen. Das kannst du in deinem stillen Kämmerchen machen, ganz für dich allein. Bet für die verlorenen Menschen. Zweitens, lebe dein Glauben im Alltag, so wie du das hast, mit der Kraft von Jesus. Und das wird anders sein als ohne Jesus, bin ich überzeugt. Das ist es einfach. Und das wird Menschen Fragen machen. Und das wird uns zum Dritten erzähl, wie Jesus in dein Leben eingegriffen hat. Wir haben letzten Sonntag über Zeichen und Wunder geredet. Und ich habe gefragt, wer hat schon mal ein Wunder erlebt? Es sind ganz viele aufgestreckt, 80%, ich weiß nicht genau, 90%. Erzählt doch den Menschen, was Gott für ein Wunder da hat in eurem Leben. Das ist ganz einfach. Das ist absolut der Hammer. Du musst nicht das Evangelium gross erklären oder ich weiß nicht was. Erzähl doch einfach, was du mit Jesus erlebt hast. Jeden Tag neu. Und dann kannst du vielleicht auch noch einladen zu Jesus. Vielleicht einladen in die Gemeinde. Das ist gar nicht so schwierig, oder? Und wir machen das nicht, weil wir durch die Erfüllung von dem Auftrag zu Nachfolger von Jesus werden. Sondern wir machen es, weil wir Nachfolger von Jesus sind. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich möchte beten, dann soll Zeit für Fragen sein und für Erlebtes. Jesus, ich bete dich an als unser Hohepriester und ich danke dir einfach, dass du für uns am Kreuz gezahlt hast, dass du dein Blut vergossen hast und ein für alle Mal alles gemacht hast. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns annimmst, dass du uns in deinen Bau einbaust, dass du möchtest, dass wir von dir verkünden, von dir reden und so weiter. Danke vielmals, dass du einfach die Grundlage gelegt hast und dass, wenn wir in den Spiegel schauen, am Morgen dürfen sagen, wow, ein Kind Gottes. Danke vielmals. Und Jesus, ich bitte dich, dass du durch uns durch wirkst in unserem ganz natürlichen Umfeld. Dort, wo wir sind, wo wir arbeiten können, in unseren Familien, bei unseren Nachbarn, bei unseren Verwandten und Bekannten, bei den netten Menschen und bei den schwierigen Menschen. Danke vielmals. Amen.